온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Willkommen zum Onda-Info Nummer 488. In diesen Tagen schaut die Welt besonders auf die USA, die dortigen Ereignisse andauernder rassistischer Polizeigewalt und die Reaktionen der Bevölkerung, die diese nicht mehr hinnehmen wollen. Aber auch in den Ländern Lateinamerikas operiert Rassismus auf einer strukturellen Ebene, im Alltag und durch die Hand staatlicher Polizeiorgane, wie zwei Meldungen aus der Provinz Chaco im Norden Argentiniens und aus Guadalajara, Mexiko, zu Beginn unserer Sendung zeigen. Es folgt ein Beitrag zur Pharmaindustrie mit dem Titel »Wenn der Geldbeutel über die Gesundheit bestimmt«. Im Bereich der Krankheiten, die vor allem ärmere Menschen betreffen, wird nicht ausreichend nach Medikamenten geforscht. Der unabhängige Dachverband Bundeskoordination Internationalismus hat eine Pharmakampagne ins Leben gerufen. Sie setzt sich für eine global gerechte Arzneimittelversorgung und sinnvolle Medikamentenforschung ein. Danach haben wir einen Beitrag zum Abbau des Leichtmetalls Lithium in Bolivien für euch. Nach 14 Jahren der Regierung von Evo Morales hat sich die extreme Armut in Bolivien halbiert, das Pro-Kopf-Einkommen hat sich verdreifacht. Morales' alternative Wirtschaftspolitik beinhaltete auch den Anspruch, die Bodenschätze Boliviens im Land selbst industriell zu verarbeiten. Doch nach dem Putsch und der Etablierung der neuen Regierung ist fraglich, ob das Vorhaben noch umgesetzt werden kann. Mit dieser bunten Audiomischung wünschen wir euch eine informative halbe Stunde. Euer Onda-Info-Team.
Onda-Info? Nachrichten.
Argentinien. In der Nacht vom 30. Mai drangen Beamte der Polizei der argentinischen Provinz Chaco im Norden des Landes gewaltsam in ein Haus in dem Barrio Bandera Argentina am Rande der Provinzhauptstadt Resistencia ein. Die BewohnerInnen des Hauses, die der indigenen Gemeinschaft der Com angehören, wurden Opfer der Gewalt der Polizeibeamten, wie die Vereinigung für Menschenrechte der Provinz berichtet. Die Uniformierten hätten ohne erkennbaren Grund oder Durchsuchungsbefehl mit gezogenen Schusswaffen die Tür des Hauses eingetreten, auf die Gesichter der BewohnerInnen gezielt und wahllos auf die Anwesenden eingeschlagen. Vier Jugendliche seien nach draußen gezerrt und auf das dritte Polizeirevier von Fontana gebracht worden. Dort folgten weitere Handlungen extremer physischer und verbaler Gewalt seitens der Beamten, vom Bespucken bis zum Versuch, die Betroffenen zu verbrennen, wie die Opfer später berichteten. Alarmiert durch NachbarInnen aus dem Barrio schalteten sich die Vereinigung für Menschenrechte und weitere NGOs ein, welche die Jugendlichen danach im Krankenhaus aufsuchten. Die NGOs berichteten später, Notärzte seien erst nach 4 Stunden eingetroffen, medizinische Gutachten nicht korrekt angefertigt und Wunden nicht unverzüglich verarztet worden. Ein Mädchen der Gruppe der Betroffenen berichtete außerdem von sexuellem Missbrauch durch die Polizisten. Die Beamten wurden schließlich vorübergehend in Haft genommen und der Vorfall wird nun untersucht. Unabhängige NGOs der Region wie Somos Monte Chaco hatten seit Beginn der staatlich verordneten Quarantäne von Diskriminierung und rassistischer Gewalt gegen Mitglieder indigener Gruppen des Chaco aufmerksam gemacht, wie den Com und den Huichi. Sie berichteten, die Vorfälle würden von beschuldigten Beamten nicht zugegeben und in der Berichterstattung der etablierten Medien wenig beachtet. Häufig würden stattdessen die schweren Vergehen mit diskriminierenden Argumenten gerechtfertigt. Indigene Personen seien schließlich nur infizierte Indios, die man für die Ausbrüche des Coronavirus in der Hauptstadt der Provinz Chaco verantwortlich macht. Ein via Nachrichtendienst und in sozialen Medien im Internet verbreitetes Dokument der NGO Somos Monte Chaco kritisiert die brutalen Handlungen und ihr rassistisches mediales Echo aufs Schärfste. Sie verweist auch auf die trotz der Quarantäne anhaltende Abholzung der Wälder und den Abtransport der gefällten Bäume nach Resistencia. Das erhöht ihrer Meinung nach das Risiko der Ausbreitung der Epidemie auf ländliche Gemeinschaften. Die NGO fordert daher ein unverzügliches staatliches Eingreifen gegen die Brutalität der Polizei und ein Ende der Abholzung der Wälder. Sie fragt zynisch, Oder sind Polizeigewalt, Abholzung und tendenziöse Berichterstattung in Argentinien etwa systemrelevant?
Info? Nachrichten.
Mexiko. Wenige Tage vor dem Jahrestag des berüchtigten Halcónazo vom 10. Juni 1971 kam es in Jaliscos Hauptstadt Guadalajara zu ähnlich gewalttätigen Angriffen auf Demonstrierende. Nachdem bekannt wurde, dass der Maurer Giovanni López nach seiner Verhaftung in Polizeigewahrsam ums Leben kam, protestierten viele, vor allem junge Menschen, gegen den angeblichen Polizeimord. Guadalajaras Polizei ging mit äußerster Brutalität gegen die militanten Proteste vor. Was aber noch mehr schockierte, auf Pickups ohne Nummernschild wurden Beamte in Zivil herangekarrt. Diese schlugen wahllos auf DemonstrantInnen, MenschenrechtsverteidigerInnen und JournalistInnen ein. Über 30 Menschen wurden von ihnen verschleppt. Einige kamen erst Tage später wieder frei. Viele der Verschleppten berichten über menschenunwürdige Behandlung bis hin zur Folter. Die Vorkommnisse rufen Erinnerungen an das Halcónazo vor 49 Jahren in Mexiko-Stadt wach. Damals griff eine als Halcones bezeichnete paramilitärische Gruppierung eine Studentendemonstration an. Anfangs schlugen sie mit Stangen und Knüppeln auf die TeilnehmerInnen ein. Als sie von diesen aber zurückgedrängt wurden, eröffneten die Halcones das Feuer auf die DemonstrantInnen. Mehr als 100 junge Menschen, vorwiegend StudentInnen, wurden getötet. Wie in Europa und den USA nehmen auch in Mexiko die Proteste gegen die oftmals rassistisch motivierte Polizeigewalt zu. Nach den Vorfällen in Jalisco und Guadalajara gehen mittlerweile auch in anderen Teilen des Landes Menschen auf die Straße, um gegen Polizeiwillkür zu protestieren.
Pharmaindustrie, wenn der Geldbeutel über die Gesundheit bestimmt. Armut ist der Krankmacher Nummer 1. Beengter Wohnraum, einseitige Ernährung, mangelnde Sanitäranlagen und gesundheitsgefährdende Arbeitsplätze begünstigen die Ausbreitung von Krankheiten. Die nötige medizinische Versorgung fehlt häufig. Medikamente sind nicht bezahlbar oder es gibt keine adäquaten Arzneimittel. Denn im Bereich der Krankheiten, die vor allem ärmere Menschen betreffen, wird nicht ausreichend nach Medikamenten geforscht. Die Pharmakampagne des unabhängigen Dachverbandes Bundeskoordination Internationalismus setzt sich für
eine global gerechte Arzneimittelversorgung
und
sinnvolle Medikamentenforschung
ein, um das Menschenrecht auf Gesundheit zu erfüllen. Die marktwirtschaftlich orientierte Pharmaindustrie richtet sich weniger am Wohlergehen und der Gesundheit aller Menschen aus, als an den Gewinnaussichten, die ein neues Medikament verspricht. Das erklärt Max Klein, Referent der Buko-Pharma-Kampagne.
Dadurch, dass Medikamente wie Autos oder Spielzeug behandelt werden, richtet sich das sehr stark nach Angebot und Nachfrage. Und bei der Nachfrage geht es dann gar nicht so sehr darum, wie viele Leute benötigen das, sondern was steckt insgesamt für Geld in dem Ganzen drin. Und das hat dann zur Folge, dass immer noch verstärkt an Mitteln gegen Haarausfall geforscht wird, eher als an Präparaten, die bestimmte Wurmerkrankungen betreffen, an denen sehr viele Menschen leiden in Südostasien und Lateinamerika, die aber oftmals nicht sehr zahlungskräftig sind, weil es die Armen der Armen trifft und deswegen für die globale Pharmabranche halt von nur geringem Interesse.
Beispiele für vernachlässigte Krankheiten sind Chagas oder Leishmaniose. Folge ist eine teils extrem problematische Arzneimittelversorgung in Ländern des globalen Südens. Und wenn es Medikamente gibt, können sich diese nur wenige Menschen leisten. Max Klein weiß auch,
dass diese Probleme ja auch im globalen Norden zunehmen, dass Menschen sich die Behandlung mit neuen Hepatitis-C-Präparaten nicht leisten können oder monströs teure Krebsmedikamente auf den Markt kommen, dass sogar so ein Land wie die Schweiz sagt, das können wir in der öffentlichen Struktur nicht mehr stemmen, die entsprechenden Preise.
La salud no es mercancía.
Horrende Medikamentenpreise werden mit den hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung begründet. Was wirklich investiert wurde, bleibt jedoch im Dunkeln. Nach Selbstauskunft geben die Pharmaunternehmen etwa 15-20% ihres Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus. Die Ausgaben für Marketing werden auf das Doppelte bis Dreifache geschätzt. Die Zeitschrift Brand 1 gibt an, dass die Pharmaindustrie in Deutschland pro niedergelassener Ärztin bzw. Arzt 35.000 Euro Marketingkosten investiert.
Gegen diese Einflussnahme haben sich Ärztinnen und Ärzte weltweit im No Free Lunch-Netzwerk organisiert. In Deutschland hat sich im Jahr 2007 die Gruppe Mezis, Mein Essen zahle ich selbst, gegründet. In Lateinamerika nennen sie sich Medicus Sin Marca, Ärzte ohne Marken. Dr. Rodrigo Salinas arbeitet als Chirurg und Neurologe im öffentlichen Krankenhaus in Santiago de Chile, lehrt an der Universität Chile und ist Mitglied bei Medicus Sin Marca Chile.
La organización Medicus Sin Marca es una organización no gubernamental que tiene por propósito fundamental la disminución de los conflictos de intereses.
Medicus Sin Marca ist eine NGO, die sich dafür einsetzt, die Interessenkonflikte zwischen Ärzten und der Pharmaindustrie zu verringern. Um das zu erreichen, machen wir Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel auf Twitter oder über unsere Website. Wir organisieren Veranstaltungen, nehmen an klinischen Treffen in den Krankenhäusern teil und machen parlamentarische Lobbyarbeit, damit Gesetzesänderungen im Bereich der Bewilligung und Verschreibung von Medikamenten Thema bleiben.
Rodrigo Salinas erklärt auch das Problem der Einflussnahme der Pharmaunternehmen auf die Ärztinnenschaft.
Die Interessenkonflikte entstehen grundsätzlich durch den Transfer von Geldern und Geschenken von der Pharmaindustrie zu den Ärzten. Das reicht von weniger wertvollen Geschenken wie Stiften und Blogs bis zu wertvolleren Angeboten wie Auslandsreisen oder Treffen in Luxusressorts. Die ganze Bandbreite der Geschenke hat zum Ziel, die Produktmarken am Markt zu positionieren. Das funktioniert so, dass der Arzt bei der Verschreibung eines Medikaments bewusst oder unbewusst jenes Markenprodukt favorisiert, das ihm durch die Geschenke einen Vorteil verschafft hat. Der größte Nachteil besteht darin, dass die Medikamente dadurch teurer werden und das erschwert den Zugang vor allem in Ländern wie Chile.
In Deutschland gibt es den Mezis-Melder 2.0. Dort können unerlaubte Einflussnahmen der Pharmaindustrie, etwa auf Fortbildungen, gemeldet werden. Klinische Leitlinien beinhalten auch Empfehlungen für den Einsatz bestimmter Medikamente. Leitlinienwatch bewertet diese kritisch auf ihre Unabhängigkeit und macht Verflechtungen ärztlicher Autorinnen und Autoren mit der Industrie transparent. Auch Rodrigo Salinas von Medicus Sin Marca berichtet von der Notwendigkeit, die Unabhängigkeit und die Transparenz im Pharmabereich zu erhöhen.
Die Kontrollmechanismen, die wir vorschlagen, bestehen vor allem in der Transparenz. Einer der Vorschläge von Medicus Sin Marca hier in Chile ist, dass eine Datenbank, ähnlich wie in den USA, aufgebaut wird. Dafür gibt es schon einen Gesetzesentwurf, der im Parlament diskutiert wird. Es soll verpflichtend für die Pharmaunternehmen sein, die Gelder und ihre Verwendungen, die an die Ärzte fließen, offenzulegen. Ein Ziel für Medicus Sin Marca ist auch, dass es den Pharmafirmen nicht mehr erlaubt ist, den Ärzten Geschenke zu machen oder ihnen Einladungen zukommen zu lassen. Denn damit schaffen sie eine Verbindlichkeit.
Die Forschung soll stärker öffentlich gefördert werden, damit der Pharmaindustrie nicht die Beweisführung ihrer eigenen Wirkstoffe überlassen wird. Zurzeit wird nur etwa die Hälfte der Ergebnisse klinischer Studien veröffentlicht. Unerwünschte Ergebnisse lassen Sponsoren gerne unter den Tisch fallen oder Studien werden verzerrt dargestellt. Schon jetzt wird ein großer Anteil der Forschung staatlich gefördert, was jedoch oft übersehen wird, wie Max Klein von der Buko-Pharma-Kampagne erläutert.
Das ist ein klassisches Missverständnis, dass alles, was am Ende privat auf den Markt gebracht wird, zu 100% von dieser Firma erarbeitet wurde. Extrem viel Grundlagenforschung wird durch die öffentliche Hand finanziert, wird an den Unis gemacht. Und das Problem für viele ist, dass ab einem bestimmten Punkt in den klinischen Tests die Sache oftmals zu teuer wird, sodass man das Patent für eine verhältnismäßig geringe Summe an den privaten Pharmabereich verkauft, anstatt selbst diese Tests vorzunehmen.
Gefordert wird mehr Investition in Forschung und Entwicklung von wirklich notwendigen und bezahlbaren Medikamenten. Ohne exklusive Lizenzen, mit Open Access Publikationen, transparentem Datenaustausch und bedarfsorientierter Prioritätensetzung. Max Klein sagt, was noch passieren müsste.
Es bräuchte erstmal den politischen Willen, da wirklich ranzugehen. Und was das Patentwesen selbst angeht, es gibt genügend Push-and-Pull-Mechanismen, die man hier anwenden könnte, sei es das Ausloben von Preisen für bestimmte Forschungsmilestones. Wo wir auch sehr stark versuchen zu pushen, ist den Ansatz von Delinkage, also zu sagen, man versucht, den Produktpreis zu entkoppeln von dem, was als Preis für die Forschung und Entwicklung angegeben wird.
Das könnte durch Vorabfinanzierung oder Produktentwicklungspartnerschaften realisiert werden. Wichtig ist, die Medikamente unabhängig vom Marktprofit zu entwickeln. Denn wenn die Marktexklusivität der Hauptanreiz für die Entwicklung neuer Medikamente ist und nicht etwa die Ausrottung vieler Krankheiten, wird Gesundheit und Wohlergehen aller Menschen noch lange über 2030 hinaus eine Utopie bleiben.
Los invito entonces, ajusten los relojes, que entraremos a la hora.
Techniker in weißen Laboranzügen experimentieren mit Lithiumcarbonat. Hightech-Apparate backen Metallpulver, schieben es auf Folien und wickeln diese zu Akkuzellen. Vor der Versuchsanlage kurvt langsam ein vierrädriges Gefährt. Batteriebetrieben. Innovation im Andenland Bolivien. Die Pilotfabrik für kleinere aufladbare Batterien liegt in La Palca, in der Nähe der Stadt Potosí, in den bolivianischen Anden auf fast 4000 Metern Höhe. Akkus für E-Bikes und Handys könnten bereits in La Palca gefertigt werden, erklärt Tito Churqui, leitender Ingenieur.
Wir können inzwischen Batterien selbst zusammensetzen. Seit dem vergangenen Jahr werden sie sogar verkauft. Sie werden in Solarstromanlagen auf dem Lande eingesetzt.
Dort, wo es kein Stromnetz gibt, wo die Häuser weit und verstreut auseinanderliegen.
Das war Mitte vergangenen Jahres. Heute sieht es anders aus. Seit im November 2019 Präsident Evo Morales durch einen Putsch gestürzt wurde, ist das innovative Vorhaben gefährdet, Lithium in Bolivien zu verarbeiten und nicht nur als Rohstoff zu exportieren.
Ein Rückblick.
Die Geschichte des Cerro Rico in Potosí darf sich nicht wiederholen, ob es nun um Lithium, Eisen oder Erdöl geht.
So Evo Morales in seiner Antrittsrede im Jahr 2006. Immer wieder beschwört der erste indigene Präsident Südamerikas ein altes Trauma, verbunden mit dem Cerro Rico, dem reichen Berg, der die Stadt Potosí überragt. Symbol der spanischen Kolonialgeschichte in Bolivien. Die spanischen Eroberer plünderten vom 16. Jahrhundert an das Land aus, vor allem die Silbervorräte des reichen Berges, zum Wohl der spanischen Krone. Für die Menschen in den Anden blieb nichts übrig. Nie wieder Potosí heißt es deshalb. Gemeint ist damit auch, nie wieder Rohstoffe unverarbeitet abzugeben.
Wir möchten eine Ressource wie Lithium tatsächlich selbst industriell verarbeiten. Wir haben keine andere Wahl. Nur so können wir den Mehrwert selber einstecken. Wenn wir darauf verzichten, unsere Rohstoffe zu industrialisieren, werden wir Bolivien nie verändern können.
Der Salar de Uyuni, die größte Salzwüste der Erde auf 3650 Metern Höhe im Südwesten Boliviens gelegen. Es knirscht unter den Schuhsohlen wie hartgefrorener Schnee. Unter der dicken Salzkruste verbirgt sich ein gigantischer Schatz. Von den umliegenden Vulkanen vor vielen Jahrtausenden mit Schlamm und Wasser heruntergeschwemmt und in den Tiefen des Salzsees gelagert. Lithium. Auch das weiße Gold genannt. Bolivien besitzt die weltweit größten Reserven dieses Rohstoffs. Lithium wird gebraucht für Akkus von Laptops, Tablets und Smartphones, für Stromspeicher von Solarsystemen, vor allem aber für das Auto der Zukunft, das Elektroauto.
Rohstoffhungrige Konzerne haben ihre begehrlichen Blicke schon seit längerem auf den Schatz geworfen. Vizeminister Luis Alberto Echazu ist seit den Anfängen der Morales-Regierung mit der Lithiumfrage befasst.
Die Angebote liefen immer darauf hinaus, nur die Grundstoffe aus dem Salar zu fördern, also den Rohstoff Lithium. Nie wurde uns eine industrielle Entwicklung vorgeschlagen.
Die Regierung von Evo Morales entschließt sich deshalb, es auf eigene Faust zu versuchen. Ohne ausländische Firmen. Mit dem Einstieg in die Industrialisierung von Lithium wagt die Morales-Regierung einen Schritt, den die meisten südamerikanischen Länder meiden. So zum Beispiel die beiden Nachbarländer Argentinien und Chile. Die belassen es beim Export ihrer Rohstoffe, gefördert von ausländischen Konzernen. Hector Cordova, früher Leiter der staatlichen Bergbaugesellschaft Comibol, ist anfangs von der Idee sehr angetan.
Dieser Plan, Lithium zu fördern und industriell weiterzuverarbeiten, ist meiner Meinung nach das kühnste Projekt, das Bolivien in seiner ganzen Geschichte in Angriff genommen hat. Im Jahr 2008 wird eine erste Pilotanlage für die Lithiumverarbeitung in Lipi am Rande des Salar de Uyuni gebaut. Aber es fehlt zunächst an Know-how und der notwendigen Technologie. Es geht deshalb nur langsam voran.
Über aufgeschüttete Dämme, die im Weiß des Salar angelegt sind, geht es zu riesigen Verdunstungsbecken, auch Schwimmbäder genannt. Aus einem Rohr ergießt sich eine graue Flüssigkeit in ein Becken. Es ist Salzlake. Woraus die besteht, erklärt Oscar Roman Quiñones, einer der leitenden Ingenieure in Lipi.
La salmuera es agua con sales disueltas.
In dem Wasser ist eine salzhaltige Materie enthalten. Sie ist reich an Lithium, Kalium, Magnesium, Sulfaten und Chlorid.
Das Lithium wird zusammen mit den anderen chemischen Stoffen herausgefiltert. Alle Stoffe sollen einmal verarbeitet werden. Bei Kalium ist das bereits geschehen.
Aus Kalium wird hauptsächlich Dünger hergestellt. Und unser wichtigster Absatzmarkt ist Brasilien, schon wegen der Nähe.
Die Fabrik und die Technologie lieferte China. Gegen entsprechende Bezahlung.
In der Pilotanlage lernen seit 2008 bolivianische Fachkräfte, Lithiumcarbonat herzustellen. Mit Erfolg. Das Carbonat wird nun zum Experimentieren nach La Palca geliefert. Es eignet sich nicht nur für Batterien,
sondern auch für die Produktion von Keramik, Glas und Zement. Doch mit der Herstellung von Lithiumhydroxid, das aus der Restsohle gewonnen wird, sind die bolivianischen Techniker nicht vertraut. Lithiumhydroxid hat gegenüber Lithiumcarbonat einige Vorteile. Es erhöht die Lebensdauer von Autobatterien, garantiert eine größere Reichweite der Autos und erzielt höhere Preise. 2018 lenkt Boliviens Regierung schließlich ein. Auslandskapital ist kein Tabu mehr.
En diciembre de 2018 se ha logrado culminar con éxito la selección de un socio estratégico para el aprovechamiento de la salmuera residual generada por ILB en Uyuni.
Den ersten Zuschlag bei der industriellen Verarbeitung der riesigen Vorkommen in Bolivien erhält ein Unternehmen aus Deutschland. Zur großen Überraschung der Mitbewerber aus China. Am 12. Dezember 2018 gründen das bolivianische Staatsunternehmen ILB und die deutsche Aki Systems Alemannia GmbH das Joint Venture Akisa. Geplant ist eine Produktionskette von Hydroxid bis zur Herstellung von Autobatterien. Luis Alberto Echazu, damals Vizeminister im bolivianischen Energieministerium, spricht von einer Win-Win-Situation.
Wir steuern Technologie, Geld, Wissen, Dienstleistungen, eine enorme Infrastruktur für die wissenschaftliche und technologische Forschung bei. Die andere Seite verpflichtet sich, Technologie einzubringen und zu transferieren, die Finanzierung sicherzustellen, staatliche Zuschüsse zu akzeptieren und den Marktzugang zu öffnen. Das ist uns recht, weil es für uns noch nie so gelaufen ist.
Der Vertrag zwischen Akisa und ILB hat eine Laufzeit von 70 Jahren. 51% Anteile am Unternehmen hält die staatliche Lithiumgesellschaft. Für die BolivianerInnen ist der Zugang zum europäischen Markt von großer Bedeutung, für die Deutschen der Zugriff auf das weiße Gold.
Bei der Verarbeitung der Salzlake fallen jährlich 35.000 bis 40.000 Tonnen Hydroxid an, aber wir brauchen für unsere Batterieherstellung nur 8.000 Tonnen. Der Rest geht nach Europa.
Und soll dort von Akisa kommerzialisiert werden. Es wird geschätzt, dass damit Batterien für bis zu 800.000 Fahrzeuge produziert werden können.
In La Palca wartet man seit der Vertragsunterzeichnung ungeduldig auf die weitere Entwicklung, besonders auf die von Akisa versprochene gemeinsame Batteriefabrik. Ziel: Autobatterien made in Bolivia. Grundlegendes Know-how ist in La Palca vorhanden. Hunderte von Stipendien für ein Technikstudium an in- und ausländischen Hochschulen finanzierte die Morales-Regierung. Versuchsanlagen wurden eingekauft, inklusive Technologietransfer. Das heißt, Know-how aneignen und dann weiterentwickeln. So wie es einige fernöstliche Länder vorgemacht haben. Das gilt auch für den Deal mit Akisa.
Wir müssen deshalb unsere eigene Forschung weiter vorantreiben. Wenn nicht, bleiben wir stehen. In 10 Jahren werden wir dann aus dem Rennen.
Doch kaum war der Vertrag mit Akisa unterzeichnet, waren auch kritische Stimmen zu hören. So auch ein skeptischer Hector Cordova, der früher die staatliche Bergbaugesellschaft Cumibol leitete.
Mit Akisa könnte uns passieren, was wir schon viele Male in der bolivianischen Geschichte erlebt haben. Eine frustrierte Illusion und wieder mal nur der Export von Rohstoffen. Und genau das scheint nun zu passieren, denn seit November 2019 diktiert eine reaktionäre, neoliberal gestimmte Putschregierung in La Paz den politischen und ökonomischen Kurs. Die geplanten Neuwahlen im Mai sind wegen Covid-19 auf Ende des Jahres verschoben. Zeit genug, um auf wirtschaftlichem Gebiet vollendete Tatsachen zu schaffen. Innovation AD und Trauma ohne Ende?
Verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de